Ich denke, uns ist allen klar, dass der Herr Jesus den Himmel nicht verlassen hat, um hier auf der Erde Belangloses und Unwichtiges zu tun. Jesus hatte eine ernste und eine wichtige Mission. Er kam nicht, um uns Menschen zu unterhalten oder um uns den Alltag etwas interessanter zu machen und angenehmer. Er kam, um Menschen von der Hölle zu erretten. Es geht um Wichtigeres als um gute Noten in der Schule, ein schönes Heim, um Heilung von Krankheiten. Es geht um Wichtigeres als um Hilfe beim Suchen bei eines Arbeitsplatzes oder um Überwindung von Einsamkeit. Es geht um viel mehr als alle Dinge in der Diesseitigkeit. Es geht Jesus um die Ewigkeit von uns Menschen. Es geht ihm um unsere Zukunft. Wenn wir zu Weihnachten singen, der Retter ist geboren, da geht es immer nur darum, dass er Menschen von der Hölle erretten will, von ihrem sicheren Weg dorthin. Nun, du hast wahrscheinlich deine Zukunft schon in den Händen von Jesus gesichert. Dir wurde der Glaube an Christus geschenkt und du durftest ihn annehmen. Das Werk des Herrn ist damit aber nicht zum Abschluss gekommen. Du und ich, wir sind nicht das Ende einer Kette, sondern ein Glied, an dem sich noch weitere Kettenglieder anhängen sollen. Es gibt noch viele in unserem Umkreis, die Christus genauso retten will, wie er dich gerettet hat. Und bei dir hat er meistens auch, also in der Regel auch, einen Menschen gebraucht, der dir die Botschaft gesagt hat. Er will uns gebrauchen, wirklich. Ich möchte heute mit euch die Begebenheit bedenken, die in Markus 2, 1 bis 12 steht. Markus 2, 1 bis 12. Der Herr Jesus führt einen gelähmten Mann ins Reich Gottes und heilt ihn, auch körperlich. Dabei wollen wir bedenken, gerade in Bezug auf unsere Pro-Christ-Evangelisation, wo stehe ich und wo ist eigentlich mein Platz? Es ist eine alte Tatsache, die heißt, gerettet sein bringt Retter Sinn. Wer selbst durch Gottes Gnade das Evangelium wirklich ergriffen hat, also wirklich ergriffen hat, der kann unmöglich die Menschen, ja, wo er weiß, die sind noch verloren, die kennen Christus noch nicht, er kann unmöglich an ihnen vorbeigehen oder gleichgültig ihnen gegenüber sein. Er will, dass auch sie Christus erkennen. Und wir sehen hier auch den Bibelvers aus Römer 12, Vers 11. Und doch muss der Christ auch ermutigt werden, nicht nachzulassen und weiter in dieser Weise dem Herrn zu dienen. Denn auch der Christ eben ist ein Mensch und hat zu kämpfen. Ich lese jetzt den Bibeltext aus Markus 2, 1 bis 12. Das ist in unseren Bibeln, die ausliegen auf Seite 1033. Markus 2, 1 bis 12, da heißt es. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf der der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was rede dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich möchte heute mit euch 5 Fragen bedenken. Die erste ist, wer ist Jesus wirklich? Der Herr kommt nach Kapernaum. Dort war der Herr Jesus kurz vorher schon. Da hat er einen Mann vom Teufel befreit, einen Besessenen, Markus 1, Vers 21. Dort heilte er die Schwiegermutter des Petrus, Markus 1, Vers 30. Zusammenfassend heißt es hier in Vers 34, viele Kranke und Besessene hatten bei Jesus die Rettung gefunden. So war es gewesen. Und dann die ganze Stadt war in heller Begeisterung. So, dass es heißt in Vers 37, jeder Mann sucht dich. Ja, wunderbar. So war es in Kapernaum. Nun aber, Jesus verlässt dann diese Stadt, weil er noch woanders predigen will. Ausdrücklich sagt er das auch in Vers 38. Und einige Tage kommt er dann später wieder nach Kapernaum. Kapernaum war seine Stadt. Da war Jesus sehr oft. Der Herr hatte viele Wunder gewirkt. Und wisst ihr, und eigentlich kam es dort nie wirklich zu einer Erweckung. Einmal sagte Herr Jesus in Matthäus 11, Vers 23, und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heutzutage noch stehen. Also der Herr Jesus kommt nach Kapernaum, viele Wunder getan. Die Leute waren schon angerührt. Und das spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Jesus ist wieder da. Wo ist er denn? Na, dort in diesem Haus. Alle gingen hin. Haus war vollgestopft. Ja, was der Herr ja getan hat, das war noch ganz frisch in Erinnerung. Wer ist aber Jesus für die Leute, um den sie sich auch drängten? Für die einen war er sicherlich ein großer Wundertäter. Viele in dieser Stadt hatten Bekannten und die hatte er ja geheilt. Er hatte Dämonen ausgetrieben, er hat sie befreit. Mit ihnen konnte man auf einmal wieder vernünftig sprechen. Und jetzt ist Jesus wieder da. Mal sehen, was er jetzt tut. Und ich glaube, die Leute von damals waren nicht anders wie die Leute von heute. Wenn irgendetwas geschieht, was uns zum Erstaunen bringt, ja, da sind wir auch schnell dabei. Wir sind eben von unserem Charakter neugierige Menschen. Für andere war Jesus eher so eine Art Seelsorger. Seine Worte haben ihnen Mut und Hoffnung gegeben. Sie hörten ihm gerne zu. Auch das sehen wir hier in Vers 2. Jesus verkündigt ihnen das Wort Gottes. Die Leute sind da nicht weggelaufen, sondern haben sich dem gestellt, was Jesus sagt. Nun, für die Religiösen war er nicht wirklich einzuordnen. Er war ziemlich verdächtig. Und so kam jeder mit seinen eigenen Gedanken zu Jesus. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo der Herr sich selbst offenbart, wer er ist. Er sagt in göttlicher Autorität zu diesem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, deine Schuld, die dich vor Gott, dem Richter, verklagt und die dich verdammt, ist weggenommen. Das sag ich dir. Sie ist nicht mehr vorhanden. Die Pharisäer haben recht, wenn sie fragen, wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Kein Mensch kann da einfach aufstehen und sagen, ja, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, auf welcher Grundlage tust du das? Naja, weil ich dich vielleicht mag und du sollst nicht darunter leiden. Das ist doch dummes Zeug. Da muss doch eine Autorität dahinter stehen. Nur Gott kann letztendlich sagen, wem die Schuld vergeben wird. Er hat die Macht und es ist kein Engel und es ist auch kein Mensch, der das kann. Die damaligen Menschen werden damit konfrontiert, dass Gott in Menschengestalt vor ihnen steht. Gott, der Sohn, spricht mit ihnen. Christus, der das Herz des gelähmten Menschen sieht, der den Glauben sieht, der konnte auch dann sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist wichtig. Hier spricht Gott der Sohn. Hier handelt die höchste Autorität, die es überhaupt gibt. Wer ist Jesus wirklich? Das nächste, worauf kommt es Jesus denn an? Der Bibeltext macht es überdeutlich. Es geht ihm nicht um die körperliche Gesundheit des Menschen. Die Ewigkeit geht immer vor der Zeitlichkeit, immer. Was nützt es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Was nützt es ihm? Nichts. Dann ist nämlich alles verloren. Dann ist alles aus. Auch der Gesundeste wird einmal an einer Krankheit sterben. Sei es, wenn er 80 ist oder 120 ist oder 150. Irgendwann ist er tot, ist gestorben. Es nützt nichts. Ja? Die Diesseitigkeit, wenn man es nur auf das Jetzt und Heute beschränkt. Christus geht es nicht um zeitliche Erleichterung, worum es sicherlich bei den Freunden gegangen ist, sondern es geht ihm um die Ewigkeit. Die Heilung des Gelähmten sollte nur ein Zeichen sein, dass Christus die Vollmacht hat, die göttliche Vollmacht, dich von deiner Schuld zu befreien. Und das möchte ich im Auge behalten. Und liebe Geschwister, das müssen wir gemeinsam im Auge behalten. Unser Herr will unbedingt Menschen für den Himmel retten. Dafür kam er auf die Erde und dafür setzte er seine Macht ein. Ich denke, dass wir, die wir gerettet sind, unseren Herrn auch deshalb lieben. Er, Gott der Sohn, kommt vom Himmel, um auch uns nach unserem kurzen Leben in seinen Himmel zu führen. Unsere Zukunft ist durch den Einsatz unseres Rettergottes hell geworden. Und das ist kein Märchen, das ist Wahrheit, das werden wir erleben. Wir müssen bloß noch ein bisschen warten, dann sind wir drüben. In welcher Situation befindet sich ein noch verlorener Mensch, der noch verloren ist für den Himmel? Ich denke, dass der Gelähmte ein gutes Bild ist für einen Menschen, der noch für den Himmel verloren ist. Er kann nicht selbstständig zu Jesus gehen. Nein, die Bibel sagt sogar in Epheser 2, Vers 1, dass der Mensch geistlich tot ist. Ein Mensch ohne Rettung, ein Mensch ohne Verbindung mit dem Retter ist geistlich tot. Er ist vollständig und völlig, ja unfähig, Gott zu erkennen. Er kann es nicht, auch wenn wir es noch so sehr wünschen. Er hat nicht die Fähigkeit. Ein Toter kann nicht gehen, ein Toter hat auch nicht den kleinsten Willen. Er kann noch nicht mal den kleinsten Muskel bewegen. Der Gelähmte hier im Bibeltext konnte keinen einzigen Schritt gehen, auf Jesus zugehen. Und das kleinste Problem, das sich in den Weg stellte, wäre für ihn unüberwindbar. Der unerrettete Mensch kommt von sich aus nie zu Christus, niemals. Wenn da nicht Gott vom Himmel her eingreift, wenn da nicht Gott mit ihm reden würde und eine Möglichkeit dann schafft, ihn anzusprechen. Im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 7 und 8, da wird gesagt, dass Gott spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so heißt es hier. Und dann kommt es darauf an, wie reagierst du? Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, wie reagierst du? Dann bedeutet es dann, verstocke nicht dein Herz. Irgendwie schafft es, dass Gott zu seinem toten Geschöpf sprechen kann, die Verbindung aufbauen kann. Und irgendwie, und das ist wirklich ein Geheimnis, kann dieser Mensch Gottes Stimme vernehmen und weiß, ich bin wirklich gemeint. Da spricht nicht nur der Prediger, sondern da spricht Gott, ich bin gemeint. So ähnlich wie Lazarus. Komm raus, Lazarus. Der wusste, er ist gemeint. Gut, dass er sein Herz nicht verstockt hat. Und erst dann kann der Mensch handeln. Und erst dann kann er sich bekehren. Der kann sich eigentlich nicht vornehmen, in 3 Wochen will ich mich bekehren. Woher weißt du, dass Gott dir in 3 Wochen nochmal die Gnade schenkt, die dir heute gegeben worden ist, dass du seine Stimme hörst? Er redet nicht immer. Wenn Gott dir den Raum der Buße nicht mehr gibt, dann bist du verloren. Deshalb, wenn du es merkst, Gott spricht, dann ist es deine Chance. Was ist wichtig? Darüber können wir, die wir ja in Gottes Dienst stehen wollen, die gerettet sind, nicht entscheiden, wann Gott spricht. Gott spricht zu seiner Zeit. Wir können auch nicht über das Herz des Menschen entscheiden, dass man immer wieder den bekniet und sagt, du musst jetzt dich doch endlich mal bekehren oder so ähnlich. Es geht nicht. Er muss selbst das erkennen, dass Gott zu ihm redet. Aber wir bekommen hier doch noch so manche Anweisungen, wie wir handeln sollen und wie wir es nicht tun sollen. Und es geht darum, wo ist mein Platz? Wie verhalten sich diese religiösen Menschen? Diese religiösen Menschen, die dort ja das Haus vollgestopft haben, weil Jesus gekommen ist. Es geht um die Menschen, die Jesus nicht von vornherein ablehnen, die dabei sind. Es geht um die Menschen, die aber auch nicht wirklich Jünger von Jesus sind. Wie kann man sie charakterisieren? Okay, das Haus ist voll, gibt eigentlich kein Durchkommen. Und dann stehen diese vier Leute mit ihrem Gelähmten vor der Tür oder vor den Leuten. Aber niemand will die durchlassen. Die stehen vor einer Wand voller Rücken. Die Gesichter sind alle in eine Richtung gelenkt. Und sie selbst wurde nicht gesehen. Sie sind eigentlich alles geistliche Egoisten. Die Predigt von Jesus muss mir helfen. Ich bin jetzt da. Fertig. Das ganze Ich und mir kommt hier sehr deutlich raus. Nächstenliebe, ja, war nicht so direkt bei diesen Leuten zu sehen. Wir wissen noch, über Kapernaum wurde gesagt von Jesus, und das ist eigentlich eine Gerichtsbotschaft, du wirst zum Totenreich hinabgeworfen. Geistliche Egoisten, die nur auf sich schauen, sind noch gar keine Christen. Wer nur auf sich und auf Seins schaut, hat den Geist Christi gar nicht. Das ist unmöglich. Denn Christus hat nie so gehandelt und hat seinen Leuten es auch nie so weitergesagt. Was tun diese religiösen Leute? Die Menschen, die natürlich nichts gegen Jesus sagen. Was tun sie, wenn jemand noch nicht in ihrer Gruppe ist? Sie wenden ihm den Rücken zu. Sie bilden eine Mauer von Rücken, Rücken an Rücken. Die vier Freunde, wie ich gesagt habe, konnten nicht durch die Menschenmengen gehen, weil diese Mauer da stand. Jeder war nur damit beschäftigt, selbst einen Segen zu empfangen. Der andere, der Notleidende, konnte nicht durch. Kein Platz. Hier ist die Frage an uns alle, auch an mich, das Schwert, das dich vielleicht jetzt trifft, trifft mich ja genauso. Ich stehe doch nicht über der Sache. Die Frage ist, mit welcher Einstellung kommst du zum Gottesdienst? Bist du ein Helfer, der den anderen sieht oder der nur für sich selbst kommt? Schaust du den Gästen ins Gesicht? Heute sind auch neue Leute da. Herzlich willkommen. Schaust du den Gästen ins Gesicht, begrüßt du sie? Oder schaut man nur, ja, wo ist der Bekannte? Und man spricht mit ihm. Dann ist es natürlich so, dass der, der zum ersten Mal da ist, Rücken sieht und nicht das Gesicht. Wollen wir den Menschen es leicht machen? Leicht. Denn uns wurde es ja auch geschenkt. Ganz entscheidend ist die eigene Einstellung. Ganz entscheidend ist, ob du dich von dem Herrn Jesus verändern lassen willst. Christen, die echt sind, also die Echten, die erkennt man daran, dass sie dem Werk ihres Herrn ja nicht im Weg stehen wollen, sondern es fördern wollen. Auch mit aller Schwachheit. Und wenn 5 Fettnäpfchen da sind und man hat jedes geschafft, man hat also alle 5 Punkte. Und dann ist es doch so, man will es tun. Man will doch Jesus irgendwie lieb haben und dann auch ja für ihn da sein. Vielleicht mit Zittern und Zagen. Gestern bei dem Gebetsfrühstück, da hatten wir für unsere verfolgten Geschwister gebetet in den muslimischen Ländern. Selbst die unterstützen das Werk Gottes, indem sie auf Jesus aufmerksam machen und interessierten Moslems irgendwie den Weg zu Christus zeigen. Und sie lassen es nicht dabei bewenden, dass nur sie gerettet sind. Wir als eine Gemeinde von Jesus Christus haben bald, wie gesagt, diese Evangelisation. Und es wird hier wirklich das Evangelium verkündigt, dass ein ungläubiger Mensch zum Glauben kommen kann. Die Information wird hier gegeben. Welchen Platz nimmst du dabei ein? Wo stehst du in der Vorbereitung, im Gebet, im aktiven Helfen? Wie verhalten sich diese gläubigen Menschen, diese vier Freunde, die Jesus angesehen hat? Und er hat etwas über sie gesagt, als er ihren Glauben sah. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie sich im Glauben an Gott hängten, dass da irgendwas ja, von Gott geschehen soll. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist dies. Sie tun diese Aktion für ihren Freund gemeinsam. So hat es Gott auch grundsätzlich gedacht. Er hat eine Gemeinde in diese Welt gestellt, damit sie wie ein Leib funktioniert, damit die Christen, die Glieder einander helfen, dass man sich gegenseitig die Hand reicht. Wir wollen gemeinsam auf diesem guten Weg gehen und bei diesem Werk Gottes mithelfen. Zusammenarbeit kennzeichnet diese Gruppe. Das Zweite, sie haben einen gemeinsamen Wunsch. Ihr Freund soll mit Jesus in Berührung kommen. Sie setzen alles dran, um Schwierigkeiten, die sich in den Weg stellen, zu überwinden. Es geht jetzt nicht um ihre Wehenfüße, sondern es geht um den Menschen, den sie da tragen. Es war sicherlich nicht einfach, ihn dann auch noch hoch auf das Dach zu schleppen. War sicherlich nicht einfach. Aber sie haben es gemacht, gemeinsam gemacht, weil der einfach Jesus braucht. Die Schwierigkeiten kamen nicht von innen, sondern sie kamen von außen. Sie waren sich einig. Drittens, sie, diese kleine Schar, haben nicht aufgegeben. Sie haben sich einander sicherlich ermutigt, wenn es dem einen schwächer ging für dieses große Werk. Soll ein Mensch zu Jesus kommen. Und da ergriffen sie sogar Mittel, die auch damals nicht üblich waren. Sie hackten das Dach auf, brachen ein solches Loch in die Decke, dass ein ganzer Mann hindurchgelassen wurde. Und dann war die friedliche Versammlung sicherlich gestört. Da fielen die Lehmbrocken den Leuten ja vor die Füße. Und der Sand rieselte ihn in den Kragen. Und da war auf einmal Platz da. Aber es war nicht deshalb Platz da, weil die Leute dachten, ja, der braucht Jesus. Sondern es war deshalb Platz da, weil es auf einmal so ungemütlich war und so ärgerlich für die fromme Versammlung. Sie traten zur Seite. Und zu den Füßen Jesu lag ein Mensch, der sich verändern lassen wird. Zu ihm konnte der Herr sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wir Christen wissen, dass so ein Satz nur eine Folge sein kann. Eine Folge der inneren Buße, dass einem die Sünden leid tun. Dann kann man die Vergebung der Sünden auch in Anspruch nehmen. Der Christ weiß, dass eben Vergebung der Schuld nur durch Glauben geschieht, dass dieser Mensch an Jesus anfängt zu glauben, dann kann er erst Vergebung der Sünden auch empfangen. Dass er das hören konnte, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Viele Fromme lassen sich nicht mehr verändern. Sie sind aus ursprünglichen Nachfolgern Jesu zu eigenen Lebensmeistern geworden. Früher hatte man sie noch sagen hören oder haben sie so gebetet, Herr Jesus, gebrauche mich. Ich will dir nachfolgen, wohin du mich auch hinsetzt, wo du auch gehst. Da will ich mitgehen. Heute bestimmen viele Fromme sich selbst. Da kommt mancher Wunsch Gottes gar nicht mehr an. Man scheut die echte Mühe, sich für eine Sache oder für die Sache des Heilands einzusetzen. Man nimmt seine eigene Rettung gerne an, aber für die noch für den Himmel Verlorenen, ja, dann reicht es vielleicht noch zu einem Gebet. Wo stehst du und welchen Platz erfüllst du und füllst du aus? Ich möchte noch etwas zu den Zetteln sagen, die ihr auf den Platz, auf den Stühlen habt. Seelsorgeschulung klingt ja vielleicht etwas abschreckend. Es geht in diesen Abenden eigentlich nur um eine Zurüstung. Eine Zurüstung, wie kann ich mit einem suchenden Menschen ein hilfreiches Gespräch führen? Vor dem ersten Abend muss man keine Entscheidung treffen. Das kann man sagen, gut, jetzt habe ich einen Abend mal gehört und jetzt will ich mich verbindlich festlegen, ja oder nein. Wir brauchen tatsächlich 40 Leute, die verbindlich sagen, ich will aktiv Hand an die Netze legen und mithelfen, Menschen zum Leben zu führen. Irgendwie möge Gott mich doch gebrauchen. Zurzeit haben gerade 3 Leute sich eingeschrieben. Vielleicht haben es schon ein paar mehr gemacht. Und das ist, ja, überleg mal, was es ist. Wie viel Gebetszellen, wurde auch schon gesagt, gibt es? Als wir das erste Mal Pro Christ durchgeführt hatten, gab es ganze 18. Und dann gab es noch 10 Familien, die innerhalb ihrer Familie dafür beten wollten. Als wir damals die Seelsorgeschulung durchführten, war der große Bibelstundenraum ganz voll und es waren viele Hände, die diese große Sache mittrugen. Ich bitte euch, meine Geschwister, wer mitarbeiten möge, ja, der trage sich ein. Er sei einfach mit dabei. Der besuche eine Gebetszelle, der unterstütze diese Evangelisation Gottes. Manche fragen ja, was hat es damals gebracht? Darauf kann man nur antworten, das wissen wir nicht wirklich. Wir konnten die Gottesdienstbesuche an den einzelnen Abenden zählen. Von Sonntag bis Sonntag waren es 1244, sicherlich viele Doppelzählungen, also weil ja mehrere täglich das besucht haben. Aber so viele Leute waren da. Es waren auch noch nie so viel Gemeindefremde zu der Evangelisation gekommen. Und wir haben schon eine Geschichte, auch der Evangelisationsgeschichte hinter uns. Also Pro Christ war mit Abstand ja die meistbesuchteste Evangelisation, die wir hatten. 4 Leute haben einen Anfang mit Jesus gemacht. Das steht so in den Akten. Diese Frage, was wir das bringen, ist müßig. Wir sollten eher fragen, wozu sind wir da? Wozu sind wir als Gemeinde da? Den Platz, den wir als Gemeinde einnehmen, entscheidet aber auch der Einzelne. Es entscheidet der Einzelne, wie er lebt. Ich denke, wir sollen anfangen zu beten.